Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meiner dritten Folge. Und heute bin ich hier bei Louis Liesch in Malanz und sitze gerade in seinem wundertollen Weinkeller. Louis, schön, dass du heute bereit bist oder offen bist für das Gespräch. Ich freue mich sehr. Einer der Pionieren, wenn es um nachhaltigen Weinanbau geht, hier in der Bündner Herrschaft. Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
Also der Pionier war mein Vater. Und wir haben früher Obst- und Weinbau gehabt. Mhm. Und da durften wir die Äpfel, eigenen Äpfel nicht mehr essen als Kinder, weil wir gewusst haben, was da gespritzt wird. Okay. Und dann sind meine Eltern in den Biokurs gegangen und sind nach Hause gekommen und haben komplett umgestellt. Mhm. Und Nachhaltigkeit heißt für mich vor allem, dass man den Boden Sorge trägt. Mhm. Also das bisschen Boden, das man noch hat, wird immer kleiner. Und ich denke, das größte Thema für mich eigentlich ist der Boden.
Ja, lass uns doch vielleicht ein bisschen tiefer in den Boden zu gehen. Sehr interessant. Ich meine, die Rebe muss die Wurzeln, müssen sich ausbreiten, müssen in die Tiefe, müssen die Nährstoffe aufnehmen. Ich habe auch gelesen, dass du da sehr eigene Praktiken anwendest, Brennnesselgülle, Sonnenblumen, Tomaten, Gurken zwischen die Reben pflanzen, damit da genug. Was ist der Grund?
Eigentlich ist der Grund nur Biodiversitätserhöhung. Mhm. Also wir haben ja angefangen haben wir den Kunstdünger weggelassen und der Boden konnte sich dann erholen über die Jahrzehnte eigentlich, weil das ist jetzt seit 35 Jahren. Und dann haben wir Gründüngung gelassen, das heißt, wir haben nichts mehr gemacht, also nicht den Boden geöffnet, sondern, und wenn du schaust, hast du jetzt viele Gräser, verschiedene Gräser, es blüht immer etwas und im Boden hat es wieder Regenwürmer und andere Tiere, die Bodenlebewesen, die Luft in den Boden bringen und so. Und die Tomaten und die Gurken, ja, das war vielleicht ein bisschen Hobby. Also die Idee ist ja, wenn eine Rebe kaputt geht, oder dass man dann einen Fruchtfolgewechsel macht und nicht direkt wieder eine Rebe. Da habe ich eine Tomate reingemacht. Prospecera Ara Tomaten, 10 verschiedene Sorten. Das war fantastisch.
Weshalb ist es so wichtig, dass man nicht also eine Fruchtfolge verhindert?
Ja, das gibt so für mich ein bisschen das Problem, finde ich, ist die Monokultur eigentlich. Okay. Also du siehst Weinberge, da hast du ein Gras und eine Rebe. Und alles andere wurde weggemacht, wie auch immer. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein. Also wir brauchen möglichst viel Biodiversität, dass wir auch wieder Lebensraum für Nützlinge haben. Mhm. Und für mich ist das so ein bisschen ein stetiges Herausfinden. Also immer noch im Lernprozess, welche Pflanze funktioniert wo. Und zum Beispiel die Brennnessel, die hat man noch vor 20 Jahren, war das ein Jet, hat man zuerst weggemacht, so eine Sauerei. Und eigentlich ist die Brennnessel die wertvollste Pflanze überhaupt in der Natur, denke ich. Also du kannst Gülle machen zum Beispiel, das ist eine Art wie Dünger. Wenn eine Rebe ein bisschen schwach ist, dann bekommt sie ein bisschen Brennnesselgülle. Oder du kannst ihn essen wie Spinat.
Sehr gesund auch für den Körper, sehr gesund. Sehr mineralisch.
Das und ist so, und ja. Ich schaue dann, wenn die Blüten, dass man das noch ein bisschen verbreitet, möglichst viel Brennnesseln bekommt. Mhm. Und einfach die Idee ist, die Biodiversität zu erhöhen, möglichst verschiedene Pflanzen zu säen.
Vielleicht auch noch die Frage, kannst du mir genauer erläutern, was der Unterschied ist zwischen einem Bio-Weingut und einem Demeter-Weingut? Ich habe da mal gelesen... Du schaust auch nach dem Mond.
Ja, Demeter Weingut ist, du arbeitest ziemlich oder fast immer mit dem Mondkalender. Machen andere Weingüter auch. Mhm. Also wenn der Mond, wir haben einen speziellen Kalender mit so Pflanztagen und so speziellen, wenn man etwas säen will oder wenn man Reben ersetzen will. Und dann spritzen wir noch extra Präparate, also Hornmist und Hornkieselpräparate. Und die Hornmistpräparate, da werden tatsächlich die Kuhhörner vergraben. Aber das, wir machen das jetzt nicht selber. Also das, wenn du einen gemischten Hof hast, dann kann, oder eine Gärtnerei, dann kannst du die Präparate selber machen. Mhm. Aber wir kaufen die in Dornach, also wo sie richtig professionell hergestellt werden. Und das, das ist zur Unterstützung von der Bodenfruchtbarkeit auch und zur Unterstützung der Pflanze, also der Rebe, Stärkung der Rebe.
Kann man aber eigentlich auch so sagen, ist es ein bisschen mehr der Schritt zurück zur Wurzel, zum Anfang vom Weinanbau?
Also ich glaube, früher war die ganze Natur Bio, würde ich sagen, bis dann die Industrie gekommen ist und für jedes Baby ein Produkt erfunden hat.
Oder hat der Mensch eingegriffen?
Oder hat der Mensch eingegriffen, ja.
Vielleicht auch noch gerade eine Frage dazu, finde ich immer sehr interessant. Man redet ja viel über Natural Wine und wie natürlich kann ein Wein sein? Für mich auch die Frage, weil ein Mensch macht den Wein, würde ich nicht auf den Wein schauen, dann würde es Essig geben. Wie stehst du dazu?
Ich habe gelernt, dass man sauber filtriert und dass man weiß ich was macht, steril filtriert und Schwefel rein und so. Und wenn du das siehst, wie das in Österreich jetzt zu und her geht, ist das schon ein bisschen wieder alte Schule. Also ich experimentiere schon, aber ich möchte nicht eigentlich, dass sich der Wein, zum Beispiel wenn du ihn abgefüllt hast, in eine Flasche selbstständig macht, zum Beispiel. Kann passieren, wenn du nicht mehr filtrierst oder überhaupt keinen Schwefel reinmachst, dann können Sachen passieren, die du eigentlich nicht geplant hast. Und da ist für mich immer irgendwo dann die Grenze. Also ich probiere immer mehr, ich probiere möglichst wenig einzugreifen, auch in der Kälterung, weil je weniger man eingreift in der Weinherstellung, desto länger sind die Weine haltbar nachher. Also die werden nicht mit Schwefel oder irgendetwas haltbar gemacht, sondern als vom Wein her. Aber dass ich jetzt alles so mache und voll auf diese Richtung gehen würde, das glaube ich jetzt nicht.
Okay. Also Schwefel dient dazu eigentlich, den Wein zu stabilisieren.
Ja, eigentlich auch.
Und ist eigentlich auch, also ist sehr im Verruf immer der Schwefel?
Ja.
Wieso denkst du das? Mangelnde Aufklärung, mangelndes Wissen, oder?
Ja, ich denke schon. Also im Moment, also es gibt ja viele Schlagwörter, oder? Auch Nachhaltigkeit, das ist eigentlich ein politisches Schlagwort, was die meisten Leute wissen gar nicht, um was es da geht, denke ich, oder? Also ich glaube, man müsste sich besser informieren, aber das kann ja nicht jeder machen, oder? Also du nimmst ja, was dir verkauft wird, eigentlich. Ja, so läuft ja,
das stimmt,
ja der Markt.
Wie kam es dann zur Übergabe oder zur Übernahme? Du hast dich entschlossen, das Weingut zu übernehmen und so weiterzuführen und eigentlich das Wissen zu vertiefen.
Ja, ich habe die Winzerlehre gemacht. Da gehst du zu drei verschiedenen Winzern meistens. Also man kann das auch an zwei Stellen machen. Und dann habe ich noch die Kellerlehre gemacht, also die Ausbildung, die man da machen konnte. Und dann war ich noch mit anderen Sachen beschäftigt. Ich wollte nicht direkt nach Hause kommen und alles verändern. Also das ist immer so ein bisschen, da hast du ein bisschen Generationenkonflikte, wenn du nach der Ausbildung nach Hause kommst und alles auf den Kopf stellen willst. Und dann habe ich noch an anderen Projekten oder Stellen gearbeitet. Und dann irgendeines Tages, das war etwa vor 12 Jahren jetzt, hat mein Vater gefragt, ob ich nicht mindestens den Keller machen könnte. Weil er hat ein bisschen da Hüftprobleme bekommen, weil du immer im Nassen stehst und so. Und so habe ich dann angefangen und immer von der Fläche, die wir haben, nur 2,5 Hektaren eigentlich. Und mein Vater ist dann immer älter geworden und dann haben wir einzelne Parzellen dazu genommen. So, das war so ein bisschen fließend. Und am Schluss, als er gestorben ist, habe ich den ganzen Betrieb übernommen. Also es war eigentlich schon eine fließende Geschichte so von daher. Und ich habe ja nichts anderes als Bio gehört und gegessen und also da bist du reingewachsen. Also das ich war kriegt, nicht so oder? Überzeugt am Anfang wie jetzt, weil ich wie soll ich sagen, du musst das immer selber erleben und dir selber auch noch den Kopf anstoßen wahrscheinlich. Aber heute muss ich sagen, bin ich unglaublich dankbar, dass er das so entschieden hat. Also er ist nach Hause gekommen und hat komplett alles umgestellt, von einem Tag auf den anderen. Das war noch ziemlich mutig. Und der erste Termin war eine Gerichtsverhandlung, weil Kollegen haben ihn eingeklagt, dass er Schädling verbreiten würde. Und der Kreisrichter war ein Winzer, der hat dann nur gelacht. Also die Sitzung war nach 5 Minuten zu Ende. Aber du siehst, wie das am Anfang schwierig war. Und jetzt kämpfen wir dafür oder probieren halt Kollegen zu überzeugen, auch auf Bio umzustellen. Ich glaube, das Gebiet hier wäre prädestiniert als Biogebiet. Wir haben es einfacher als zum Beispiel Südtirol, wo die Obstbauern Oberhand haben und spritzen, den Teufel komm raus eigentlich. Und wir wären eigentlich ein kompaktes, geschlossenes Gebiet, wäre gut.
Und die Klimabedingungen, sind die hier auch gegeben?
Wir haben ja bewiesen, dass es auch mit unseren Sorten geht. Mhm. Also wo wir daran arbeiten, ist jetzt noch den Kupfer möglichst wegzubekommen und es gibt Versuche, um Schwefel wegzubekommen. Mhm. Und da sind uns wieder gewisse Österreicher Betriebe sehr voraus. Es gibt Betriebe, die haben alles weg. Mhm. Die haben die Teemischungen schon gefunden.
Okay.
Und dann ist es halt so, wir haben schon hier schon Mehltaudruck. Und wenn jemand umstellt, die ersten 7 Jahre, die sind hart, bis die Pflanze regeneriert ist, eigentlich, bis sie stabiler ist. Und dann kippen sie wieder, wenn es ein bisschen Mehltaudruck gibt oder so. Ich glaube, die ersten 7 Jahre wie in der Ehe.
Ja, weil dann ist ja dann die Kupferhochzeit, oder? Nach 7 Jahren. Ja. Vielleicht da eine Frage. Denkst du, dass das ein bisschen mit einspielt, dass wir leider in einer sehr schnellen Gesellschaft leben und man möchte immer mehr und schneller, dass da manchmal vielleicht auch der Eigenmut fehlt, sich selbst treu zu bleiben und etwas zu ändern? Ich meine, du hast einen riesen Einfluss auf viele andere Winzer. Viele haben jetzt auch schon Nachklang gefunden und folgen der Idee, wie ihr das aufgebaut habt. Oder woran liegt es, dass da die...
Also man braucht sicher Geduld. Das ist ganz sicher. Also am Anfang ist es ziemlich schwierig, dann brauchst du Geduld. Und dann kannst du im Keller... brauchst du auch Geduld, weil du kannst nicht jedes Produkt einsetzen, das auf dem Markt verfügbar wäre, um den Wein trinkfertig zu produzieren, sondern ich habe jetzt zum Beispiel im August den 19er Jahrgang abgefüllt, mhm. könnte das viel schneller verkaufen und da brauchst du einfach Nerven oder Standhaftigkeit, dass du dich nicht verbiegen lässt, dass du das immer durchziehst und das ist auch, wenn du Bio produzierst dass du dich nicht verbiegen lässt. Klar, es wird immer alles schnelllebiger und ändert sich und so. Aber ich glaube, man muss auch nicht jede Mode direkt mitmachen, weil schlussendlich kommt das dann auch irgendwie immer wieder zurück. Also man kann ruhig seine Linie fahren und mhm. wenn man überzeugt ist, und ich meine, wir haben ein bisschen Erfahrung jetzt nach so langer Zeit, Und jetzt, okay, jetzt kommt noch die Klimaerwärmung und so, da können wir uns noch darauf einstellen oder die Fröste und so. Aber man muss lernen, mit der Natur zu leben, würde ich sagen.
Vielleicht, wenn du mir deine Faszination an dem biologischen Weinanbau in 3 Punkten erläutern könntest, was dich wirklich fasziniert.
Ja, ich habe nicht gerne Monokulturen, finde ich super langweilig. Habe sehr viel Spaß an Biodiversität, an anderen Pflanzen reinzumachen, schauen, ob das funktioniert. Mhm. Und auch, ich denke, die Weine werden fruchtiger, viel fruchtiger. Also wenn du ein
Das ist auch besserer Genuss.
Ja, eindeutig, finde ich. Okay. Das ist meine Idee oder mein Geschmack. Mhm. Aber ich glaube, es gibt so viele eintönige, sterile Weine, die sind immer gleich. Und ich glaube, die Weine werden fruchtiger, wenn du den Boden schonend bearbeitest, glaube ich. Bin ich überzeugt. Und wie wichtig ist eine qualitativ hochwertige Weinkarte?
Also ich selbst habe natürlich sicher das Glück, dass Amanda, meine Frau, die Weindirektorin ist und zuständig für die Weinkarte, der das ganze Background-Wissen auch mit einbringt. Das heißt, für uns war immer Wein auch sehr wichtig. Low Intervention, dass wir Weine nur auf der Karte haben, die so wenig wie möglich behandelt werden und was Falsches gemacht wird, dass auch da die Nachhaltigkeit wiedergespiegelt wird. Wie wird mit den Leuten auf den Vineyards gearbeitet? Also da gibt es ja viele Punkte. Also es ist nicht nur die Natur, die Nachhaltigkeit, sondern auch der Faktor Mensch. Wie wird mit denen umgegangen? Wir haben das Glück, dass wir eine sehr tolle Weinkarte haben mit über 900 Positionen. Klar, das würde mehr gehen, aber ich glaube, wir haben einen schweren Fokus auf eben Low-Intervention-Weine. Wir haben natürlich das Glück, dass die Büttner Herrschaft gerade gegenüber ist, dass wir da natürlich auch dementsprechend Weingüter und Weine, tolle Pinots etc. präsentieren. Da sind wir auch sehr stolz drauf und suchen auch da eigentlich immer den Weg und den Dialog zu den Weinmachern, eben, dass auch da irgendwie vielleicht der Mut dann eher gefunden wird, in eine biologische Richtung zu gehen. Und es ist irgendwie auch lustig, dass dann automatisch automatisch auch aus Eigeninteresse, dass man dann gewisse Weine mehr hervorhebt wie andere. Und ich glaube, das ist auch das ganz Wichtige. Und das ist mir, geht für mich auch in die Nachhaltigkeit, dass unser Wissen an die nächste Generation weitergeht und dass es da dann immer wie mehr zu einer Normalität wird. Dass wir darauf achten, was für Weine wollen wir auf die Karte nehmen, welche Weine wollen wir zu den Gerichten ausschenken oder auch was für nicht-alkoholische Optionen kreieren wir genau mit dem gleichen Herzblut wie ihr in euren Weinkellern. Und ich glaube, dann gibt es eine Stimmigkeit.
Es hat ja ein bisschen einen Trend gegeben zu Bio-Produkten, also Bio-Produkten. Mhm. Oder der Trend hält immer noch an, denke ich. Wie suchst du dir deine anderen Lieferanten aus, also für Lebensmittel oder was pflegst du für eine Beziehung zu den Lieferanten oder schickst du den Food Scout oder machst du den selber oder wie geht das?
Ich glaube, jahrelang sicher war ich selbst der Food Scout und hatte sicher auch das Glück, gewisse Leute kennenzulernen, wie ein Dominik Flammer etc., die dann auch Dinge zugespielt haben oder auch durch das Buch Das kulinarische Erbe der Alpen. Und ich glaube, über die Jahre habe ich mir einfach ein Netzwerk aufgebaut und mittlerweile sind viele unabhängige kleine Bauern oder auch Winzer werden, sind Freundschaften daraus entstanden und dann bekommt man dementsprechend die Produkte. Mhm. Was mir jetzt nie wichtig war, und das finde ich auch wichtig zu beschreiben, ich habe zum Teil auch wirklich so kleine Produzenten, die einfach sagen, sie lassen sich nicht zertifizieren, weil es für sie ein Weg, den sie gehen müssen, sie müssen auch ein Investment machen und die sagen, nee, das mache ich nicht, wir arbeiten so. Das heißt, ich bin jetzt nicht der explizit zu jedem Produzenten nur geht, weil er irgendwie das Label drauf hat. Ich gehe dahin, ich kenne sie, ich weiß, wie sie arbeiten und dann kann ich auch dahinter stehen. Und mir ist auch wichtig, wie im Vorfeld der Mensch seine Passion in ein Produkt legt, also da glaube ich dran, umso besser wird das Produkt und umso mehr Freude haben wir dann, dass wir die Geschichte fortführen dürfen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch dabei, dass wir nicht vergessen, die Geschichte zu erzählen, weil es war ein Lebensmittel. Und um einen Zyklus zu enden, muss man eine Geschichte weitererzählen, weil sonst hat es einfach keinen Inhalt. Und ich finde es auch nicht wertschätzend, einfach nur dann zu behaupten, ich möchte was Gutes kochen und that's it. Ja. Ich glaube, in dem Zeitalter haben wir uns sehr, sehr geändert und auch die Gäste. Und ein weiterer Punkt, vielleicht auch, wenn man in die Weinwelt schaut, das ist eigentlich immer wieder auch erstaunlich und lustig, dass auch sehr viele, es gibt ja die Bewegung mit den Natural Wines und ich meine, da gibt es auch viele Dinge, die ich jetzt sage, ich weiß nicht wirklich, ob das Wein ist. Und
ist so.
Man hat natürlich von großen Weingegenden, gibt es auch sehr viel, was vielleicht über Jahrzehnte nicht wirklich richtig funktioniert hat oder sehr viel gespritzt hat, aber dazwischen drin in den großen bekannten Häusern, das waren eigentlich schon immer die hatten das Geld, die haben investiert in nachhaltige Agrarwirtschaft, in nachhaltigen Weinanbau und die haben die Gelder gehabt zum Forschungen machen. Das heißt, sehr viele große Etiketten, die wir heute kennen und alle denken, wo möchte ich mal irgendwann trinken, die haben schon seit eh und je nachhaltig gearbeitet. Mhm. Nur die haben halt nie vielleicht auch den Zwang dann verspürt, sie müssen jetzt sagen, wir machen das so und so. Und das finde ich da dann ab und zu auch schön und da fehlt ab und zu auch ein bisschen die Aufklärung, mhm. weil eben nach außen, es ist wie mit dem Schwefel, ich meine, Schwefel ist eigentlich ein Naturprodukt, was man nimmt, um eine Oxidation zu stoppen und die ist flüchtig und irgendwann ist der Schwefel eigentlich weg. Dass da vielleicht, bis der Wein zum Gast kommt oder zum Kunde oder in den Verkauf, ist der Schwefel verflüchtigt. Mhm. Oder? Und es ist eigentlich, da ist genau der Punkt, oder? Man nimmt was, man thematisiert es, aber führt es nicht vielleicht richtig aus. Und es gibt, glaube ich, in jeder Richtung auch Extremen. Deswegen ist es auch immer sehr schwierig, was ist richtig, was ist falsch. Und ich höre da vielmals auf mich selbst, auf meinen Bauch und auf mein Gefühl. Und,
du arbeitest viel mit Fermentieren.
Ja.
Braucht Geduld, ist ist ein schwieriges Tätigungsfeld wahrscheinlich, muss ich ja auch, oder ja. Wie bist du drauf gekommen, oder hast du das irgendwie, du warst in England, hast du das von da mitgebracht, oder wie?
Also da haben wir sicher die Parallelen, ich fermentiere auch gerne, so wie du, ja. Ohne Fermentation kein guter Wein, und ohne Fermentation würde ich behaupten, für uns keinen neuen tiefen Geschmack für die neue alpine Küche. Aber die Fermentation war schon immer auch da.
Ja.
Ein einfaches Beispiel wäre das Sauerkraut.
Ja, genau.
Das ist eine Milchsäurefermentation, sehr simpel, hat schon meine Oma, macht sie immer noch, setzt es selber an. Das ist die einfachste Fermentation. Und, oder auch Trockenfleisch abhängen, Salami etc. Das haben wir hier als Bauernland schon immer praktiziert.
Ja.
Leider ist das ein bisschen so in Vergessenheit geraten. Und dann gab es sicher plötzlich auch einen riesen Hype, jeder hat fermentiert, auf Teufel komm raus, und ich glaube, da darf ich dann doch auch sagen, das ist nicht unbedingt so einfach, da können viele Fehlgeschmäcker entstehen, und das heißt, man muss natürlich da sehr behutsam rangehen, sehr sauber arbeiten, sehr hygienisch, und muss sich da auch das Know-how aneignen. Da gibt es viele gute Bücher, aber ich glaube, man muss es dann praktizieren und wird besser und besser, und man muss den Faktor Geduld mitnehmen, was bei uns Menschen ja eher ein bisschen immer kurz ist.
Ja.
Und,
Schemawirtschaft.
Absolut.
Und das ist es nicht. Und wir brauchen Zeit und Geduld. Und du bist relativ jung eigentlich noch und hast ein hohes Publikum mit hohen Erwartungen und musst jederzeit liefern und immer wieder. Wie gehst du mit dem um eigentlich?
Also ganz ehrlich gesagt, ich meine, es ist ein Riesenprivileg und wir haben eine große Anerkennung für mich und für das ganze Team, das ist natürlich mein Restaurant, das Memories mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Man steigt in einen Olymp auf, es gibt weltweit nur knapp 140 Köche, die mit der Auszeichnung dastehen, und das ist natürlich schon einzigartig, aber ich glaube auch genau deswegen, weil wir unsere alpine Küche, weil wir meinen Weg, meine Vision einfach vorangetrieben haben, sind wir da hingekommen. Weil es authentisch ist, es ist nahbar, es ist nicht fake. Es geht uns immer um das beste Produkt, wie verarbeiten wir es, und dann den besten Geschmack rauszuholen.
Und wo bist du am kreativsten? Oder wo bekommen die Ideen? Läufst du durch den Wald oder gehst du irgendwo essen?
Am meisten, ehrlich gesagt, wirklich in der Natur. Ja. In der Natur, wenn ich natürlich, oder einfach auch nicht auf der Arbeit bin, weil Arbeit ist, da muss man funktionieren. Und ich habe gemerkt, wenn ich in der Natur bin oder am Abend, dass ich dann am meisten kreativ sein kann. Und ich glaube auch, klar, was in letzter Zeit bei mir ein bisschen kurz kam, ist das Reisen, bei Kollegen essen gehen. Ich glaube, durch Reisen, durch auch neue Kulturen kennenlernen, kann man schon auch eben Kreativität vorantreiben. Ich glaube, es ist auch wichtig, weil wir arbeiten zwar mit unseren Produkten von dem alten Bogen, aber ich finde es ganz wichtig, dass man aus anderen Kulturen Techniken, Kochtechniken lernt und die zulässt und eben die auf die eigenen Produkte anwendet, weil so kann man eben einen neuen Geschmack kreieren, in meinen Augen. Ich glaube auch, das ist ein bisschen der Antrieb. Ich war immer so, ich wollte mein eigenes Ding machen. Also ja. Ich bin nicht ein Mensch, der finde ich gut, nehme ich, mache ich, passe ich ein bisschen an. Ich möchte eigenständige Sachen kreieren. Ich möchte magische Momente.
Also deine Linie, und die geht durch.
Die ist schon, ja, mache ich bleibt meinem so. Weg sehr treu, ja.
Ja, das ist bei mir genau gleich. Und denke ich auch so.
Schaue sehr selten rechts, nach rechts und links.
Nein, ich auch nicht. Dicht auf die Schafherde.
Ja, dann haben
Freestyle wir Freestyle-Winzer statt Steil-Winzer.
Dann haben wir da nochmal Gemeinsamkeiten, siehst du.
Ja, denke, wir haben schon ein paar Gemeinsamkeiten. Jetzt noch die Kinderfrage, warte, die habe ich vergessen. Die Kinderfrage.
Oh.
Was machst du am liebsten in deiner Arbeit?
Ich glaube, ehrlich gesagt, für mich ist es am wichtigsten, dass ich mich stetig weiterentwickle. Und für mich gibt es immer verschiedene Phasen. Ich bin sicher gerne kreativ, aber momentan habe ich auch gemerkt, dass ich sehr gerne mein Wissen punktuell noch mehr weitergebe an einzelne Personen, ihnen noch mehr Vertrauen schenke, dass ich eigentlich mir den Freiraum schaffe, damit ich das Ganze von weiter außen betrachten kann, mehr in das Leadership übergehe, damit ich auch das Konzept weiterdenken kann, dass wir weiterhin so gut sind und auf dem höchsten Niveau performen können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man stetig sich weiterentwickelt und dadurch auch irgendwie neue Aufgaben entstehen für einen selbst. Aber klar, die Grund-DNA, ich liebe das Kochen, ich liebe die Kreativität, ich liebe gute Produkte. Ich glaube, das bleibt, das bin ich. Aber man kommt immer an einen Punkt, wo man merkt, hey, jetzt muss ich den nächsten Schritt gehen. Weil für mich das Schlimmste wäre dann doch die tagtägliche Routine und nur noch das Operative. Und ich glaube, dann verschwindet dann auch irgendwann eine Kreativität. Und ich glaube, so ist es momentan sicher für mich die Phase, wo ich jetzt sehr viel gebe, damit ich mehr Luft, mehr Freiheit habe, um das noch mehr voranzubringen. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass das Bewusstsein sich ändert. Und ich glaube auch, meine Rolle muss sich da ändern, weil sonst würden wir stehen bleiben. Und ich glaube, das ist momentan das, was mir am meisten Freude macht.
Ich glaube, man muss entwicklungsfähig bleiben. Man muss jeden Tag wieder etwas dazulernen wollen. Und man muss sich verbessern wollen. Und man kann nicht mit der Schafherde mitlaufen. Dann kommt man am weitesten, weil irgendwann die anderen, siehst du so, die bleiben irgendwann irgendwo einmal stehen und dann ist es immer das Gleiche. Genau. Und dann kommt keine Entwicklung mehr und so, und man wird ein bisschen stur und betriebsblind und so. Mhm. Und ich glaube, wenn wir rausgehen und halt auch bei Kollegen, ich gehe viel zu Kollegen, in Österreich vor allem, bringe Ideen nach Hause, Pinot-Gris im Akazienfass ausgebaut, habe ich in Österreich gesehen, habe ich direkt ein Akazienfass bestellt. Und jetzt mache ich das jedes Jahr. Das ist richtig cool. Es geht richtig orange und so, aber es ist richtig cool.
Neugierig bleiben.
Immer so.
Wie du sagst, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wir machen ja auch etwas Kreatives.
Nicht so viel Routine bekommen eigentlich. Genau. Ja. Jetzt ist gut. Jetzt ist
gut. Lieber Luis, nochmal herzlichen Dank für das tolle offene Gespräch von heute bei dir in Malanz in deinem Weinkeller. Ihr zu Hause, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe auch beim nächsten Mal wieder. Dann werde ich mit Dario Grünfelder mich über Fashion und Kleidung austauschen. Auf bald, euer Sven.
Hey Luis.
Ciao Sven.